Big End Club Podcast. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Micha und ihr habt den Big N Club Podcast eingeschaltet. Der Podcast des einzigen eingetragenen Nintendo-Fanclubs hier in Deutschland. Und was soll ich sagen, endlich ist es soweit. Ruben und ich sitzen hier zu einer neuen Folge Couch Koop. Und darauf freuen wir uns schon seit Oktober.
Das kannst du aber glauben. Und vor allem ist es nicht nur eine neue Couch-Koop-Folge, sondern die erste Couch-Koop-Folge im neuen Jahr 24. Und ich kann es kaum erwarten über News, neue Spiele, die wir hier und da gespielt haben, sowie unsere legendäre Top 3 mit dir zu beplaudern.
Oh, fällt mir gerade auf. Ruben, herzlichen Glückwunsch. Wir machen jetzt ein Jahr schon den Podcast. Cool.
Ja, das geht schneller als gedacht, ne? Also irgendwie ist die Zeit so verflogen, dass das einem gar nicht aufgefallen ist, dass wir doch schon einige Podcast-Folgen schon rausgehauen haben, ne? Also das ist schon, da können wir uns schon auf die Schultern klopfen, glaube ich.
Wenn der Podcast dann volljährig ist, dann können wir einen trinken, Ruben.
Na, endlich. Darauf warte ich jetzt die nächste, nochmal ein Jahr.
Lecker Kölsch.
Ich bleib bei Pilz. Dann lass uns doch direkt loslegen, mein Lieber.
Oh ja.
Misha, erzähl mir mal, was zockst du denn aktuell auf der Switch? Neues Jahr, neues Glück?
Ja, also es ist ein Spiel, was ich so über die Weihnachtszeit gezockt habe. Und zwar ist das der Indie-Titel Outer Wilds. Da habe ich auch schon mal im Podcast darüber geredet, dass ich mir den wünsche, dass der endlich erscheint. Denn eigentlich sollte der 2021 für die Switch erscheinen, wurde aber immer wieder verschoben.
Hat ein bisschen gedauert, muss ich sagen.
Ja, gut Ding will Weile haben. Seitdem warte ich sehnsüchtig darauf, es spielen zu können, weil ich bisher nur Gutes darüber gehört habe. Und Anfang Dezember kam es dann endlich für die Switch raus und ich habe es dann habe damit sozusagen die Weihnachtszeit verbracht.
Schön.
Man spielt einen Forscher einer technisch sehr ursprünglichen Alienrasse auf einem kleinen Planeten namens Kaminholz. Und man startet an dem Tag des ersten Weltallflugs und das macht man mit einem recht roh zusammengezimmerten Raumschiff. Also es wird so ein paar Jokes gemacht, die Abschussrampe ist aufs Holz, ob die das denn aushält. Puh. Naja, und wir sollen den Planeten unseres Sonnensystems bereisen und dort vor allem Informationen über eine alte außerirdische Zivilisation, den Nomai, herausfinden. Die haben da nämlich vorher gelebt. Und natürlich sollen wir auch die anderen Forscher besuchen, die schon rumgeflogen sind. Und ein paar gelten auch als verschollen. Ja, und nachdem man sich dann erstmal in so einem kleinen Tutorial, wenn man will, mit seinen Werkzeugen vertraut gemacht hat, man hat so ein Sonargerät, wo man Signale im All ausmachen kann. Man hat einen Raumanzug, mit dem kann man in der Schwerelosigkeit rumfliegen und so eine Sonde, die man abschießen kann und die auch dann Fotos macht von bestimmten Dingen, die man nicht erreichen kann. Und man hat noch ein Übersetzungsgerät für die Aliensprache der Nomai. Ja, und dann fliegt man los und das ist auch erstmal gar nicht so einfach, weil diese Steuerung gerade am Anfang mit dem Schub und so geben, ist ein bisschen schwierig, aber irgendwie schafft man es dann doch auf dem nächsten Planeten zu landen, freiwillig oder unfreiwillig. Und dort findet man dann verlassene Ruinen oder abgefahrene Konstrukte der Nomai und erfährt immer mehr über die, indem man halt deren Aufzeichnungen studiert. Da findet man heraus, dass diese in unserem Sonnensystem gestrandet sind, weil sie auf der Suche nach dem Auge des Universums sind. Und außerdem bekommt man immer mehr Hinweise auf andere Orte und Planeten, die weitere Geheimnisse und Rätsel bergen. Jetzt gibt es einen kleinen Spoiler, den hat man aber in der ersten halben Stunde, findet man den raus. Und zwar, während man durchs Sonnensystem fliegt, passiert etwas. Die Sonne geht nach 22 Minuten in einer Supernova unter und man stirbt. Und dann erwacht man wieder vor seinem Jungfernflug, zum Glück mit allen Aufzeichnungen, die man bisher gemacht hat. Das Spiel hat also so eine Art Time Loop, der alle 22 Minuten endet. Und Das ist sehr wichtig, weil jetzt kommen diese tollen Planeten ins Spiel. Manche Planeten verändern sich während der 22 Minuten, nämlich so, dass man dort Geheimnisse erst am Anfang oder am Ende des Zyklus entdecken kann. Zum Beispiel, ein Planet besteht nur aus Meer, aber auf dem toben riesige Wirbelstürme. Dann fliegt noch ein Eiskomet durchs All und immer wieder taucht ein seltsamer Mond auf. Und so rätselt man sich von Planet zu Planet und will immer mehr über die Nomai und das Auge des Universums eigentlich erfahren, was total motivierend ist. Also SpielerInnen, welche das komplett freie Entdecken und Rätsel lieben, also für die ist das Spiel der Wahnsinn. Leider ist dieses Spiel auch ziemlich erbarmungslos. Also man stirbt 1000 Mal, vor allen Dingen, da das Navigieren mit Raumanzug nicht so einfach ist. Also meistens stirbt man vor den 22 Minuten oder man fällt in ein schwarzes Loch und kommt ganz woanders raus, wo man dann denkt, ja gut, jetzt sterbe ich. Und das ist leider sehr frustrierend, da man teilweise mehrere Minuten warten muss, um Orte zu betreten oder Rätsel zu lösen. Und etwas schief geht, da muss man halt alles wiederholen. Also teilweise sind die Rätsel auch echt nicht einfach. Man bekommt zwar immer genaue Hinweise und das Logbuch bereitet jedes Mysterium auch gut auf. Aber man muss schon ganz schön Knobel und Puzzleteile zusammensetzen. Und da bin ich ganz ehrlich, du kennst mich ja, ich habe da schon ziemlich oft in einen Walkthrough gucken müssen. Was toll für mich war, die Jungs von Stay Forever, liebe Grüße, falls ihr das jemals hören werdet, die haben das Spiel auch schon mal gespielt und darüber 8 Folgen Podcast gemacht. Und die habe ich immer parallel dazu gehört und konnte dann so ein bisschen miträtseln. Das war ziemlich cool.
8 Folgen, eieiei.
Ja, weniger als wir bisher haben, aber das zu einem Spiel. Also wäre wirklich mal ein ganz besonderes Spiel, was einen wirklich zu einem Indiana Jones im Weltraum mit allen Freiheiten macht, für den ist das Spiel wirklich zu empfehlen. Also die komplette, das komplette freie Entdecken, zu rätseln, zu schauen, wo muss ich hin, Hinweise lesen, tolle Planeten, tolles kleines Sonnensystem. Aber wie gesagt, es ist teilweise doch schon eine sehr frustrierende Angelegenheit. Irgendwann kommt man in so einen Zen-Status, okay, ich bin gestorben, jetzt muss ich auf diesen Planeten fliegen und nochmal 7 Minuten warten, denn dann kann ich erst zu dem Ort, wo ich hin muss. Und man kann nicht irgendwie vorspulen oder sowas, man kann ein bisschen meditieren. Aber ja, es war frustrierend, aber auch eine tolle, tolle Erfahrung, wirklich diese Rätsel zu lösen. Was ist mit denen passiert? Das war schon sehr motivierend. Genau, wäre das was für dich?
Also ich hatte es mal angespielt, wenn ich es hoffentlich nicht verwechsel, dass es mal in einem Game Pass drin war.
Es gibt auch Outer Worlds, das ist ein Shooter.
Ja, den habe ich auf jeden Fall gespielt. Das war ein gutes Spiel, definitiv. ich glaube aber zu meinen, dass ich es irgendwie mal angespielt habe, aber ich kann mich da auch irren, aber es hört sich so nach deiner Erzählung aber an, dass es sicherlich vielleicht mal näher betrachtet werden sollte, auch von mir, und wo es sich eigentlich auch lohnt, sich durchzubeißen.
Genau, also man muss sich wirklich ein bisschen durchbeißen. Ich habe, glaube ich, so mit Walkthrough, muss man sagen, 15 Stunden gebraucht. Ohne wäre es sicherlich länger gedauert.
Ach, das ist ja ordentlich.
Genau, aber wie gesagt, für diejenigen, die sagen, ich will entdecken, ist es, ich glaube, besser geht's nicht mehr. Da bin ich mal gespannt, da kam ja noch, welches Spiel du denn aktuell gespielt hast oder spielst, bei den ganzen tollen Spielen, die letztes Jahr rausgekommen sind. Ist es schon was Neues aus 24 oder ist es noch was Altes?
Es ist tatsächlich was Neues, sehr Frisches, nämlich Prince of Persia The Lost Crown.
Sehr schön.
Mitte Januar.
Viel Gutes von gehört.
Sehr gut sogar. Also es ist bedeutend besser, als ich es sogar gedacht habe, wenn ich ganz ehrlich bin. Also im Prinzip, es ist eigentlich schon Neuauflage der Prince of Persia Saga, die ja von der Franchise her unter der Fittiche von Ubisoft liegt, wurde von Ubisoft Montpellier entwickelt. Das sind die Leute, die Rayman gemacht haben. Also wer die letzten Rayman-Titel kennt, wie Rayman Origins oder Legends, weiß, dass die Jungs einiges drauf haben. Und da kann man wirklich einiges erwarten. Also kann man auch, wenn man es noch nicht gespielt hat, wirklich ein oder mehrere Blicke riskieren. Denn es ist ein Metroidvania, ein 2,5D Metroidvania, was man sich natürlich dann denken kann. Und ihr spielt im Prinzip diesmal was ja bei den anderen Titeln oft immer war, dass ihr der Prinz seid, spielt ihr aber einen Helden namens Sargon, der zu ja, einer Gruppe der Unsterblichen, nennt sich die, gehört, nämlich so eine, ja, so ein kleiner Clan aus Kriegern, die besonders stark sind und auch, ja, ich sag mal, so leicht magische Fähigkeiten haben. Und ihr, euer Abenteuer ist es im Prinzip, den Prinzen von Persien zu retten.
Oh, ist der diesmal gefangen worden?
Ja, genau. Und es
45 Minuten?
Nee. Also es gibt nicht wie das klassische Zeitlimit von einer knappen Stunde.
22 Minuten implodiert die Sonne.
Genau, so in etwa. Nämlich bei den klassischen Prince of Persia hattet ihr halt gerade mal so eine knappe Stunde Zeit, das Spiel durchzuspielen. Habt ihr hier nicht. Also ihr begebt euch nämlich nach einer kurzen Einführung auf den mythischen Berg Quaff, das ist oder Quaff, das ist halt in der arabisch-persischen Mythologie halt ein ja magischer Berg, wo Dinge passieren und ähnliches, und das greift das Spiel halt im Prinzip auf. Und ja, der Berg besteht halt im Prinzip aus verschiedenen Biomen, wie man das halt aus auch anderen Metroidvanias wie Metroid Dread und ähnliches kennt. Heißt also, ihr lauft auch neben einer persischen Stadt oder Tempel, lauft ihr auch durch Wälder, Katakomben, ja, gruseligen Gruften und ähnliches. Also da wird sehr viel Abwechslung definitiv geboten. Und ja, in der Geschichte gibt es zwar hier und da einige Twists, also hier und es gibt sicherlich eine Überraschung, so oder die ein oder andere Überraschung, aber jetzt nicht, dass man sagen würde, dass es einen komplett wegflecht. Also wegen der Geschichte sollte man das Spiel dann natürlich jetzt nicht spielen, auch wenn es nett gemacht ist, auch sehr schön inszeniert mit sehr fetzigen Action-Zwischensequenzen, die schon teilweise ein bisschen so von der Optik her oder von der Farbgebung teilweise irgendwie bei mir immer öfters mal an Dragon Ball Z oder sowas erinnert, wenn dann irgendwelche Effekte durch die Gegend fliegen. Also es hat einen sehr eigenen, aber sehr schönen Stil. Und ja, als auch Character Development zur Hauptfigur und sowas besteht so nicht. Also das, der Hauptheld ist jetzt nicht unbedingt ein ja, Atmosphärebolzen oder sonst was, aber er kann gut austeilen, denn in dem Spiel, es hat nicht nur die Metroidvania-Elemente, die das Genre so mit sich bringt, dass man halt über das Spielen her immer mehr Fähigkeiten bekommt, die einem dann weitere Wege öffnet, an die man vorher sozusagen nicht rankam. Das ist klar, das gehört ja dazu. Es hat aber natürlich auch die Prince of Persia typischen Fallen und Sprungeinlagen. Mhm. Das heißt also, es gibt doch relativ viele Plattforming-Passagen mit ja, diesen Fallen, ne? Fallende Stacheln, Sägen, die irgendwo hin ist, also das
diese Eisenbeißtüren.
Zum Beispiel, die gibt's sowas in der Art gibt's, aber auch interessante Fallen, sagen wir so. Also man muss schon hier und da mal sicherlich irgendwo gucken, und es gibt natürlich die obligatorischen Steinplatten, wenn man dort drauf tritt, dass da was passiert.
Okay, ja.
Und genau, also das haben sie wunderbar da eingebaut und passt auch wunderbar zu dem Setting. Und zum anderen hat es ein sehr gutes Kampfsystem. Denn es ist sehr nahkampflastig natürlich. Also man kämpft mit zwei Säbeln. Das auch mit Ausweichen, Parieren und Ähnliches eigentlich sehr standhaft ausgestattet ist. Also man bekommt auch über die Zeit neue Spezialattacken. Man kann auch theoretisch mit verschiedenen Perks, sag ich mal, also in der Form als Amulette, die man entweder kaufen kann, finden kann oder auch in versteckten Ecken auch finden kann. Also es lohnt sich natürlich in so einem Spiel jede Ecke zu untersuchen. Und die geben einem dann bestimmte Perks, dass zum Beispiel die die Schlagkombo um einen Schlag verlängert wird, dass man ein bisschen mehr Lebensenergie hat und so weiter und so fort. Also man kann sich auch ein bisschen so auf seinen Spielstil so die Figur ein bisschen zusammenbauen und auch durch verschiedene Rohstoffe, die man findet in dem Spiel, das ist dann meistens so eine Art Zeitwährung und ja, so ein paar kleine Items, die man dann mit eintauscht gegen zum Beispiel mehr Heiltränke, stärkere Waffen und ähnliches. Also das Spiel belohnt dich durchgehend, indem du halt immer irgendwie deine Währung erhöhst, indem du dich halt einfach verbessern kannst oder stärken kannst. Das bringt natürlich auch eine entsprechende Motivation mit sich. Ähnlich halt auch wie in Metroid Dread, wo man dann halt seine, ich sag mal, Raketenmenge erweitert und ähnliches. Das, ja, also da tun die sich Systeme, gleichen sich da ein bisschen, aber es ist halt wirklich fast schon meisterhaft aufgebaut, auch von der großen Karte natürlich. Also es ist alles wie im Fluss. Es hat einen super roten Faden, also das Pacing ist super, man fühlt sich nicht verloren in dem Spiel. Man kommt gut durch die Main Quest sozusagen, kann aber sehr, sehr viel nebenbei noch machen. Das ist auch erstaunlich groß, das Spiel. Also ihr könnt da locker mit 20 Stunden rechnen, Minimum.
Krass.
Also eher noch mehr. Also das Spiel ist bedeutend größer, als ich es gedacht habe.
Schwierigkeitsgrad, sind wir da so bei, viele fanden ja Metroid Dread schwierig. Ich fand es okay. Wie ist da der Schwierigkeitsgrad?
Ist sehr angepasst. Also man kann, ich glaube, schon zum Start zwischen 4 Schwierigkeitseinstellungen wählen.
Ah, okay, ja.
Beziehungsweise kann es auch Benutzer definieren. Also das macht ja Ubisoft ganz gerne. Also man kann im Prinzip sogar, wenn man möchte, einstellen, dass man selbst besonders viel Schaden macht.
Ach, cool, ja.
Die Gegner aber besonders wenig Schaden. Man kann sogar einstellen, dass die fallen, wenn man halt im Plattforming vielleicht nicht so gut ist, kann man auch einstellen, dass die Fallen weniger Schaden machen. Oder man sagt einfach, hey, ich nehme den niedrigsten Schwierigkeitsgrad. Also,
ach, super. Ach, wir leben in einer tollen Welt.
Ja, genau. Also ich würde mal sagen, auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad sollte das eigentlich von jedem genießbar sein. Dass es halt auch wirklich Spaß macht. Richtig viel Spaß macht. Aber ich spiele es auf dem ganz normalen Standard-Schwierigkeitsgrad. Und da ist es nicht zu hart, nicht zu leicht, aber es fordert. Also es hat eine gute Balance, gerade bei den Kämpfen erwartet das Spiel dann aber auch schon, dass du dich mit deinen Möglichkeiten beschäftigst, dass du halt wirklich dieses im richtigen Zeitpunkt parieren, das wird aber optisch genau gezeigt von den Gegnern, also das ist nicht so, dass man da Pixel perfekt, sagen wir mal, parieren muss, aber dass du das halt auch nutzt. Und ich denke mal, dass das auf dem zum Beispiel leichtesten Schwierigkeitsgrad ist, dadurch, dass die Gegner dann wahrscheinlich so wenig Schaden machen, dass man da eigentlich auch als Genre-Anfänger oder auch in Kämpfen nicht so starker Spieler sicherlich seinen Spaß haben wird, weil das Spiel hat es definitiv verdient. Es ist wahnsinnig charmant. Es hat ein hervorragendes Level-Design. Also Ich würde es fast schon sagen, dass es von den moderneren Metroidvanias echt das Beste ist. Also mir gefällt die
Map. Hollow Knight. Hollow Knight.
Ja, das ist natürlich auch super, um Gottes Willen. Aber wenn man es vergleicht zum Beispiel mit einem Metroid Dread oder Ori, den beiden Ori-Teilen.
Okay, besser.
Ich würde es tatsächlich drüber setzen, weil mir diese komplette Map besser gefällt. Ich finde sie geiler designt und halt zum einen halt, du hast ein geiles Kampfsystem, zum anderen geile Plattformpassagen. Das ist halt, zum Beispiel bei Metroid hast du weniger diese Plattformpassagen und bei Ori hast du viele krasse Plattformpassagen und weniger Kampf. Und das verbindet alles irgendwie so schön miteinander, dass ich tatsächlich echt drüber setzen würde. Also es ist ein ganz tolles Spiel, was ich wirklich jedem, der eine Grund Interesse an einem Metroidvania hat, der kann sich das, glaube ich, wirklich bedenkenlos zu gönnen. Das ist ein ganz tolles Spiel.
Ich mag solche Spiele ja auch, habe auch schon viele gespielt. Ja, cool. Gibt es ja auch für die Switch wie Outer Wilds, ne?
Genau, also ich habe auch die Switch-Version selbst, weil ich halt natürlich sehr gerne im Handheld-Modus spiele und das Ding ist technisch wirklich eine absolute Wucht. Also ist die Auflösung...
Neißenstein, sehr cool.
Ja, ja, die Auflösung, die ist, egal wie man spielt, auf der höchstmöglichen Stelle, sagen wir mal. Also da wird auch nichts runtergesetzt, weil das die Switch nicht schafft. Und das Ding läuft mit 60 Bildern pro Sekunde durchgehend. Also das haben die wirklich technisch perfekt cool umgesetzt und kann also wirklich ohne Probleme auf der Switch locker genommen werden. Und ich glaube, es gibt es wirklich für so ziemlich jede Konsole auf dem PC. Also egal, was ihr habt da draußen, ihr könnt dieses Spiel spielen und ja, gönnt's cool euch. Es ist wirklich ein ganz tolles Spiel. Aber im besten Falle haben wir ja nicht nur Neues gespielt, sondern ja, vor allem ich habe ja meistens immer irgendwas Retro-mäßiges in der Hand. Wie sah es denn bei dir aus? Hattest du auch Zeit für irgendwas Altes?
Ja, wir reisen zurück ins Jahr 2008. Ich habe den Nintendo DS rausgekramt und habe Professor Layton, das geheimnisvolle Dorf, gespielt. Kennst du sicher?
Cool. Das war der erste Teil, ne?
Ja, genau. Und es ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Rätselspiel. Man übernimmt die Rolle des berühmten Professor Layton und seines Assistenten Luke. Und man wird in das Dorf Saint-Mystère gerufen. Ja. Und da muss man so das Rätsel zu einem Erbe lösen, denn der tote Baron hat einen goldenen Apfel versteckt und es erbt derjenige alles, wer ihn findet. Ich glaube, das würde in Deutschland nie durchgehen, aber in Saint-Mystère geht das. Allerdings passieren dann auch ein paar Dinge in dem Dorf. Es gibt einen Mord, Kidnapping und so weiter. Das Gameplay ist eigentlich sehr simpel. Man hat immer einen statischen Bildschirm der Dorfumgebung. Und wie bei einem Point-and-Click-Adventure üblich, kann man da drauf rumklicken. Und dann findet man Hinweise oder halt Dorfbewohner. Und die reden dann mit ein und die sind ein bisschen weird, weil die sind alle Fanat in Rätsel und stellen uns insgesamt über 100 Rätsel davon. Also du sprichst ein, du sagst, sorry, ich muss mal auf Toilette, kann ich irgendwo hingehen? Ja, aber du musst mir ein Rätsel beantworten.
Ah, ja. Ich muss aber dringend, du erst das Rätsel, dann den Kloschlüssel.
Genau, also ich würde sofort da wieder abreisen. Die sind alle ein bisschen komisch. Naja, also wie gesagt, man trifft eine alte Frau und die so, ja, ich helfe euch, aber vorher müsst ihr mir dieses Rätsel lösen. Und was ich wirklich cool finde, dass diese Rätsel ganz, ganz unterschiedlich sind. Also ich bin immer wieder erstaunt, dass sich kein Rätsel wirklich ähnelt. Ein bisschen schon, aber diese abwechslungsreich. Man hat teilweise Scherzfragen, ein paar Mathe-Rätsel, Logik- oder Ausschlussrätsel. Also es ist wirklich, wirklich erstaunlich, was für eine Vielfalt dieses Spiel bietet. Und es ist auch keins, so was man schon von früher kennt, so die Rätsel, vielleicht ähnlich, aber immer neuen Hintergrund, immer neue Ideen, also wirklich cool, dass es wirklich nicht langweilig wurde. Und da muss man mit dem Stift entweder die Antwort eingeben oder zum Beispiel Linien oder Wege einzeichnen. Und gerade bei schwierigen Rätseln kann man sich aber auch Tipps geben lassen. Und ja, also ich fand es so als Knobel-Fan, eigentlich bin ich dafür zu ungeduldig, aber ich fand es eigentlich genau richtig. So 10 Stunden Rätselspaß, eine kleine nette Detektivgeschichte, hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. Leider gibt es ja die alten Layton-Teile bisher noch nicht auf der Switch. Deswegen müsste man wirklich für die ersten Teile sich dann einen 3DS oder ein DS holen. Die Spiele kriegt man aber recht günstig, also die waren schon erfolgreich.
Und die lohnen sich eigentlich alle.
Ja, also ich weiß nicht, ich habe, wie gesagt, ich habe es jetzt zum ersten Mal gespielt, aber ich glaube nicht, dass ich die anderen noch spielen werde. Aber für Fans, für Faninnen, es gibt einen Spin-off und zwar Layton's Mystery Journey, und in der man Laytons Tochter spielt, denn Professor Layton ist irgendwie verschwunden. Aber es wäre natürlich, glaube ich, für viele Fans, die diese Reihe hat, auch schön, wenn die anderen Teile auch irgendwie dann für eine Switch oder für eine Switch 2 kommen. Der Port kann nicht so schwierig sein. Also, lieber Herr Nintendo, mach mal.
Das wäre schön.
Du kennst die Spiele auch, ne?
Ja. Da habe ich auch die meisten gespielt von den alten, sagen wir mal.
Ja, also wirklich ein ganz schönes, wer Rätselfan ist, sollte da mal reinschauen.
Definitiv.
Welche alte vergilbte Cartridge hat es denn bei dir in welche Konsole geschafft, lieber Ruben?
Es war sogar eine Disc.
Eine kleine?
Ja, und zwar habe ich mir einen Plattformer nochmal gegönnt, den es auch als Remaster sogar, also mindestens digital auf jeden Fall, auf der Switch gibt. Und zwar Sphinx und die verfluchte Mumie.
Ja.
Habe ich mir da nochmal gegönnt. Und es ist ein, ja, also ich glaube zu der Zeit sehr untergegangener Plattformer, würde ich fast schon sagen, beziehungsweise fast schon eher Action-Adventure, weil man spielt zum einen aus der ägyptischen Mythologie Fabelwesen, das Sphinx heißt. Es sieht aber nicht aus wie die Sphinx, aber es hat so einen passenden Hut, wie die Ägypter das halt hatten. Man versucht einen Pharaonenprinzen im Prinzip aus einem Fluch zu befreien, denn der böse Bruder des Prinzen hat sich der eher dunkleren Magie zugewandt und kurz zusammengebrochen, hat den möglichen Pharao, der ein bisschen auch tollpatschig ist und ähnliches, also eigentlich super charmant, halt im Prinzip in eine untote Mumie verwandelt.
Passiert halt, ne?
Das war so im alten Ägypten, da schwarze Magie und Mumien, das war so Alltag leider. Und so versuchen halt die beiden Figuren aus ihren auf jeden Fall weitestgehend getrennten Wegen halt dieses Problem zu lösen und im Prinzip den bösen Pharao, der halt auch von einem dunklen ägyptischen Gottheit halt unterliegt, halt zu besiegen. Und das Spiel ist im Prinzip ein bisschen zweigeteilt. Zum einen spielt man halt Sphinx Hauptwelt. Und Sphinx ist auch ziemlich mobil, kann also Plattformer-typisch natürlich die Sachen, die man kennt, laufen, springen, kämpfen. Besucht aber hier und da so, ich sag mal, fast schon leichte Dungeons, die halt auch mit so klassischen Zelda-Rätseln, sag ich mal, gespickt sind und bekommt auch mit der Zeit Items und Fähigkeiten natürlich, dass das halt auch nicht so langweilig wird und dass man halt an bestimmte Stellen in der Oberwelt sozusagen dann auch weiterkommt und im Prinzip den nächsten Weg geht. Das ist so viel nicht Neues, aber halt durch das Setting wirklich sehr charmant. Was aber am coolsten in dem Spiel ist eigentlich, wenn man halt die Mumie spielt. Denn die ist nicht ganz so super mobil. Also sie kann springen und sie ist gar nicht so langsam. Sie kann laufen, also es ist nicht so dieses Klischee-Mumien-Ding.
Man hat immer Klopapier dabei.
Das definitiv. Das Schöne an der Mumie ist aber, denn da kommt auch der tolle Gameplay-Aspekt dieser Figur. Du bist eine untote Mumie.
Ja, kannst du sterben.
Das heißt, du kannst im Prinzip nicht sterben. Und das Coole an der Sache ist einfach, das haben sie sehr witzig in Umgebungsrätsel oder sonst was eingebaut. Denn so eine Mumie, die kann super brennen, die kann unter Strom stehen, die kann plattgewalzt werden und so weiter. Und das wird halt einfach genutzt, indem cool, zum Beispiel an einer bestimmten Stelle oder an verschiedenen Stellen ein Feuer sozusagen angefackelt werden muss.
Das heißt, Link würde einen Feuerpfeil schießen und so steckst du dich einfach selbst in Brand und gehst
dahin. Genau, du rennst halt im Prinzip in irgendeinen Raum, wo ein Feuer ist und lässt dich halt wunderbar in Brand stecken und dann läufst du einfach als lebende Fackel dahin und versuchst dann natürlich nicht irgendwie ins Wasser zu fallen oder ähnliches. Ähnliches gilt dann halt auch zum Beispiel, wenn man unter Strom gestellt wird, dass man dann Mechaniken damit öffnet oder um dünne Wände bzw. Gitter zu durchstreifen, lässt man sich einfach von einer Falle plattwalzen. Wunderbar. Und das ist halt wunderbar animiert und dadurch halt schon allein deswegen charmant und halt einfach die Idee, dass du halt mit Dingen, die eigentlich eine normale Spielfigur töten oder vernichten sollte, spielst du einfach damit rum nach dem Motto, ja, kann mir nichts anhaben und ich werde dadurch dann trotzdem das Spiel besser meistern. Das ist halt super charmant und man hat ja dieses Zelda-eske, Plattformer-mäßige, ja, trotzdem mit der Hauptfigur Sphinx, mhm. Die halt trotzdem einen etwas höheren cool. Anteil am Spiel hat. Es ist für die Zeit, sagen wir mal, trotzdem, wenn man sich dran gewöhnt hat, geht's, aber es hat halt dieses bisschen dieses Clunky-Feeling. Ja. Ne? Also das Springen, da muss man sich erstmal wieder ein bisschen dran gewöhnen. Das konnte Mario schon immer besser. Aber wenn man mal ein bisschen drin ist, wie die Animationen der Figur sind, dass sie dann auch springt und alles, dann kommt man eigentlich super rein und dann ist das Spiel wirklich echt spaßig und kann auch für Leute, die daran Interesse haben, schau dich da gerne mal ein witziges YouTube-Video oder sowas an. Und man muss ja nicht unbedingt ein Gamecube, ich glaube, das kam auch auf PS2 und Xbox raus, dann kann man ja einfach mal schauen, ob das Spiel auch mal auf der Switch als die Remake-Variante im Sale ist. Also das habe ich schon öfters im Sale für ein paar Euro gesehen. Und dafür ist es definitiv gut, wenn man nicht eine der alten Konsolen hat.
Ach, schön.
Wenn man eine alte Konsole hat, der Titel ist auch nicht gerade sehr teuer. Der gilt zwar als Geheimtipp, aber irgendwie ist es ein bisschen, ja, unterm Radar.
Jetzt, wo du es gesagt hast, ist es nicht mehr geheim, Ruben.
Ja, genau. Jetzt werden die Preise durch mich enorm steigen.
Die 7 Leute, die uns hören.
Nee, aber ist ein cooles, charmantes Spiel und gibt es auf verschiedensten Plattformen, auch auf modernen. Kann ich nur empfehlen und ist, denke ich mal, den ein oder anderen Blick definitiv wert.
Cool.
Aber jetzt haben wir mal ein bisschen hier ausgemacht, was wir so Schönes gespielt haben. Aber mich interessiert jetzt auch mal ein bisschen, was so passiert ist. Micha, hast du denn eine Top-News für mich, die dir besonders gefallen hat?
Natürlich, und diesmal war es gar nicht so schwierig. Manchmal, ich muss vor allen Dingen bei Flop-News immer suchen, weil Top-News finde ich immer, aber hier war es ganz eindeutig. Und zwar hat Anfang Januar der 13-jährige Blue Scooty Tetris zerstört.
Ah, das habe ich gelesen.
Das ist so abgefahren, ich bin da so ein bisschen reingetaucht. Und zwar hat der junge Amerikaner Tetris zum Absturz gebracht. Und das ist was ganz Besonderes, was bisher noch nie einer Spielerin oder einem Spieler gelungen ist. Und zwar hatte ich mir dazu ein YouTube-Video von Game Scout angeschaut. Große Empfehlung, dauert ungefähr 15 Minuten und das ist abgefahren. Also A Game Scout YouTube-Video anschauen. Mhm. Und ich wusste gar nicht, was das für eine abgefahrene Geschichte ist. Denn eigentlich war früher bei Tetris bei Level 29 Schluss, denn ab da war es viel zu schnell. Dann wurde jedoch die Technik des Hyper-Tapping erfunden, wo man seine Finger auf dem Pad vibrieren lässt. Und dadurch haben schon Leute bis Level 38 geschafft. Dann gab es aber eine neue Technik, nämlich das Rolling, wo man hinten auf das Gamepad trommelt, wie beim Klavierspielen und so noch schneller wird. Dazu müsst ihr euch mal ein Video anschauen, das ist wirklich so abgefahren. Und jetzt haben wir einen Sprung, dass Spielerinnen auf einmal bei Level über 150 waren. Was aber andere SpielerInnen und Analysten, Analytiker rausgefunden haben, ist, dass die Spielsteine von Tetris ab Level 131 nicht mehr in den vorher vorkommenden Farben vorkommen, sondern in zufälligen Farbpattern kommen, teilweise fast gar nicht mehr vor dem Hintergrund erkennbar. Und dann hat es eine künstliche Intelligenz geschafft, das Spiel bis Level 237 zu spielen und durch eine bestimmte Kombination ist das Spiel gecrashed. Und ein Typ namens Hyperdude, der auch die Farbpattern analysiert hat, der hat dann eine Tabelle erstellt, in der man genau sehen kann, wann und unter welchen Umständen es zu einem Tetris-Crash kommen kann. Also der hat dann in den Programmiercode reingeschaut. Und der Crash kann frühestens ab Level 155 zu einer bestimmten Prozentzahl kommen, wenn man einen Single abräumt. Und also es gibt da ganz viele Kombinationen. Wenn du in Level 164 die und die Kombination machst, dann crasht das Spiel. Also abgefahren, wie der das im Programmiercode rausgefunden hat.
Das ist so unfassbar.
Und der Blue Scotty hat es dann bis ins Level 157 geschafft, was vorher bisher nur die KI geschafft hatte. Und das heißt, man ist nun vom normalen Killscreen, also das Spiel schlägt die SpielerInnen, weil man zu schlecht ist, zum True Killstream. Das heißt also, der Spieler oder die Spielerin schlägt das Spiel gekommen. Ne, vorher war Game Over und jetzt hat man das Spiel sozusagen gecrashed. Und GameScout spinnt jetzt weiter, was in Zukunft alles möglich ist. Man kann theoretisch nun versuchen, den Crash zu vermeiden, indem man versucht, die statistischen Möglichkeiten eines Crashs zu umgehen, um so bis Level 255 zu kommen. Denn ab da springt das Spiel wieder auf Level 1 und er nennt es dann den Rebirth Screen. Das heißt, man hat Hand in Hand mit dem Spiel es geschafft, es einmal komplett durchzuspielen. Also der Tetris-Hype geht also weiter und das auf dem NES, wobei das Spiel mittlerweile 35 Jahre alt ist. Also schaut euch das Video an, Game Scout. Ich hätte nicht gedacht, dass das so eine abgefahrene Geschichte ist und Respekt. Und ich freue mich so, dass Tetris auf dem NES nicht nur bei Jan auf dem Gameboy auf der Toilette, sondern auch wirklich noch profimäßig gespielt wird.
Ja. Tetris ist immer da.
Aber jetzt bin ich mal gespannt, was hat dich denn beeindruckt? Was waren denn deine Top News?
Ja, das ist ein Fan-Ding. Und zwar, es war vor kurzem die Xbox Developer Direct sozusagen, haben sie gesagt. Mhm. Genau, so heißt sie. Wo im Prinzip ein paar Xbox-Studios halt ihre aktuellsten Spiele zeigen. Und ja, da gab es unter anderem halt von Team Ninja, Ninja Theory, mein Gott, es gibt ja zwei Teams, die so heißen, die Hellblade 2 zum Beispiel gezeigt haben. Ja. Und was mich zum einen sehr gefreut hat, die Jungs oder Mädels von Machine Games, die unter anderem zum Beispiel die letzten Wolfenstein-Titel gemacht hat, die absolut hervorragend sind.
Oh, höre ich einen.
Genau. Das war ja schon mal das eine, was mich sehr gefreut hat, dass sie einen Indiana Jones-Titel machen, der halt, ich glaube, das wird was, das wird definitiv. Aber nicht nur, dass das eigentlich ein Grund zur Freude war. Wenn man dieses Video sich ganz genau anguckt, wird man was sehen. Denn es gibt, während sie so ein bisschen das Team zeigen, wo die ein bisschen über das Spiel reden und auch ein bisschen das Studio zeigen, sieht man einen ganz kurzen, ich glaube, ein- oder einsekündigen Schwenk an einer, im Prinzip Ideenwand, oder sonst irgendwas, Konzeptionswand oder ähnliches, wo man dann denkt, ach ja, hier so, wo sie halt irgendwie ein Level von Indie oder sowas, aber da steht Quake 6.
Okay, ja. Yeah.
Das wurde gefunden und ja, wird im Prinzip als, ich meine, das geht ja durch verschiedene Cutter und ähnliches und ja, das hat man nicht einfach so gefilmt. Halt eine Konzeptwand, wo man ein neues Quake 6 halt konzeptioniert. Und ja, ich glaube, also die meisten sagen halt, vor allem auch die, die es entdeckt haben, dass man muss schon Pause drücken, ne? Also das sieht man so nicht direkt. Man muss, sobald man da ist, direkt Pause drücken, damit man Quake 6 siegst.
Ach krass, das haben die, das haben die ja bewusst drin gelassen. Das ist ja schon.
Das haben die sowas von bewusst drin gelassen.
Abgefahren, wie das alles analysiert wird mittlerweile.
Ja, genau. Und
wenn ihr unseren Podcast rückwärts abspielt, das ist auch für die Fans, dann erfahrt ihr, was Patrick als nächstes reviewt.
Genau. aber auf jeden Fall, das ist so geil da reingeschnitten und das war mit voller Absicht da drin, dass halt jetzt rumort wird, dass halt das zweite Team von Machine Games, halt das B-Team, was ja meistens immer ein kleineres Team ist, was schon mal vorlegt und sobald halt das Hauptspiel jetzt Indiana Jones fertig ist, dass dann das Team dann daran weitermacht, dass scheinbar Machine Games halt die Leute, die Wolfenstein wiedererlebt haben, wiederbelebt haben und daraus wirklich hervorragende Titel gemacht haben, dass es sehr gut sein kann, dass die tatsächlich ein neues Quake machen. Und Machine Games sind ja Leute, die vor allem Einzelspieler-Shooter können. Und dass es tatsächlich vielleicht doch mal wieder ein Einzelspieler-Quake gibt. Und ich bin halt Fan.
Frage wann?
Das wird sicherlich länger dauern, weil sie ja natürlich jetzt erstmal in Indiana Jones dran sind, was wohl dieses Jahr kommen soll. Aber das wird definitiv noch ein bisschen dauern. Aber ja, wahrscheinlich wird halt It Game oder ID Interactive oder wie sie heißen, weiterhin sicherlich Doom oder ähnliches machen, aber die Chance liegt nahe, dass die Herrschaften ein neues Quake machen und dann sehr wahrscheinlich auch mindestens mit Einzelspielermodus. Und da freue ich mich sehr drauf, denn Quake 1 und 2 sind immer noch sehr, sehr gute Titel, die im Einzelspieler richtig Spaß machen. Natürlich im Multiplayer können die späteren Titel wie Quake 3 natürlich sehr viel. Aber auch Quake 4 hatte einen sehr robusten Singleplayer-Modus. Und ja, ich als Shooter-Fan der alten Schule, das war für mich, als ich das dann halt auch durch ein YouTube-Video überhaupt entdeckt habe, weil das ist mir auch bei der Developer Direct nie aufgefallen. Das wäre mir auch so schnell nicht aufgefallen.
Also du hast nicht die Frames analysiert?
Nein, nein, das okay. Habe ich nicht. Aber als ich das gesehen habe, da ist mir schon ein großes Freudestrahlen ins Gesicht geschnitten, dass wahrscheinlich somit das Team, was mit die besten Einzelspieler-Shooter machen kann, dass die wahrscheinlich ein Quake machen. Und da freue ich mich sehr drüber.
Sehr cool.
Aber jetzt haben wir was für uns jeweils sehr Schönes uns mitgeteilt an die lieben Zuhörer. Ich bin jetzt mal gespannt, mein Lieber, was sind denn deine aktuellen Flop-News?
Wie eben schon erwähnt, ich fände es immer super schwierig, da was Negatives zu finden. Deswegen habe ich auch diesmal nur zwei Flöppchen, würde ich es mal bezeichnen.
Aha.
Einerseits, Square Enix will seinen Spielekatalog verkleinern, also die wollen Gesundes abnehmen, um nur noch hochqualitative Spiele zu produzieren, und wir kennen es ja, Square Enix, sie sind ja irgendwie nie zufrieden, ne? Also Final Fantasy nee. 16 verkauft viel, aber sie sagen, nee, unter den Erwartungen.
Es ist nie genug.
Ja.
Nie.
Aber jetzt wollen sie wohl einige Spiele aus ihrem Portfolio nehmen. Und Takashi Kiryu sagt, dass sie bisher immer viele Spiele rausbringen wollten, um Vielfalt zu generieren. Dass aber das der falsche Weg war. Sie wollen jetzt auf Qualität statt Quantität setzen, um ihre Ressourcen zu fokussieren. Ja, und ich bin gespannt, was letztendlich für Serien da rausfliegen. Ich als großer JRPG-Fan finde ja fast alles gut von denen. Aber vielleicht fallen ja auch ein paar Schwergewichte, so wie Octopath Traveler oder Dragon Quest dem Ganzen zum Opfer. Man weiß es nicht. Oder sie lassen nur, oder vielleicht lassen sie nun ihre ganzen alten Perlen ruhen und bringen keine Remasters raus. Also Chrono Trigger fehlt ja immer noch als Remaster oder als Port. Ja, ich hoffe, dass sie da nicht an den falschen Enden sparen. Und dann geht es auch nochmal um Nintendo, denn da hat sich Shigeru Miyamoto zu seinem Ruhestand geäußert. Und der 21-Jährige denkt wohl über sein Ableben allgemein und auch so ein bisschen über das Ableben bei Nintendo nach. Und er hat angeblich schon Vorkehrungen getroffen, an wen er den Staffelstab weitergibt. Ruben, du hast ja die Mail gesehen an uns beide, ne? Aber er denkt zum Glück,
ja,
ne? Ich habe jetzt noch nicht geantwortet. Aber er denkt zum Glück noch nicht ans Anhören. Aber er will jetzt immer nach fünf Jahren seine weitere Zukunft planen, hat aber zum Glück gerade seine neue Liebe entdeckt, das heißt Filme. Aber sind wir mal ehrlich, Nintendo ohne Miyamoto ist schwer vorstellbar und ja, das wäre eher ein Schock als ein Flop.
Aber irgendwann wird es leider so kommen.
Wäre so ähnlich wie Micha versus Ruben ohne Micha.
Ja, dann gibt es halt einfach nur Ruben.
Genau, das Punkt. Will ja keiner lesen. Aber ganz ehrlich, es ist ihm auch gegönnt, ne? Also man kann auch mit über 70 einfach mal sagen, komm,
ja, natürlich.
Ich kaufe mir jetzt eine Playstation und chill den Rest meines Lebens.
Lass dem Mann doch mal seine Rente.
Genau. Aber Ruben, was hat dich denn zur Weißglut gebracht? Was sind deine Flop News?
Das Jahr fängt eigentlich vor allem aus Entwicklerseite echt bescheiden an. Mm. Also wer schon gedacht hat, dass letztes Jahr heftig war, der wurde schon hier in dem einen Monat, den wir hatten, schon eines Besseren belehrt, denn das hat alles schon wieder völlig getoppt. Es wird dermaßen viel entlassen aktuell, das ist nicht mehr feierlich. Also egal, wo man hinschaut, Microsoft hat den Activision Blizzard Deal jetzt endlich durch und was machen sie? Sie schmeißen 1.900 Leute raus aus Activision Blizzard, wo unter anderem nicht nur sehr viele Entwickler, sondern halt auch viele im Customer Support und sonst was auch immer. Der Rotstift ist überall, auch teilweise auch kurzfristig, denn es hieß da schon bei vielen, wo durch die Corona-Pandemie halt sehr viel durch Remote und Homeoffice gearbeitet wurde, hieß es dann wieder, ja, es gibt wieder Büropflicht. Viele Mitarbeiter oder Angestellte sind sogar Richtung die Studios gezogen, nur um dann 4-5 Monate später die fristlose Kündigung zu erhalten. Und das ist einfach richtig böse und extrem schlimm, vor allem aus amerikanischer Sicht. Aber es hört ja nicht nur bei Microsoft auf. Jetzt ganz frisch, Sega wird
Piranha Bytes in Deutschland.
Piranha Bytes ist wahrscheinlich komplett tot. Mhm. Wie gesagt, Sega wird einen nicht unerheblichen Teil der Belegschaft entlassen. Bei Crystal Dynamics müsste es sein. Oder Eidos, das weiß ich jetzt nicht genau. Das Team, was aktuell seit 2 Jahren ein neues Deus Ex am entwickeln ist. Mhm. Eine ganz tolle Serie übrigens, solltet ihr unbedingt spielen. Das komplette Spiel wurde gecancelt und das Entwicklerteam aus knapp 100 Leuten entlassen. Und egal, wo man hinschaut, auch andere kleinere Entwicklerteams gekürzt, vor allem natürlich wieder diese Embracer-Kacke, aber die einfach, wo...
Das ist ja auch Piranha Bytes, gehören ja, glaube ich, zu Embracer.
Genau, Piranha Bytes gehört da auch zu, beziehungsweise über THQ Nordic dazu.
Wie hießen die nochmal, die angeblich ein neues Redfall hatten?
Da komme ich jetzt auch nicht genau hin, aber es haben auch noch andere Layoffs bekommen. Ja. Also auch die deutschen Entwickler von Black Forest Games, die zum Beispiel die Marke Destroy All Humans zum Beispiel neu aufgelegt haben. Dort soll es wohl auch schon, hätten müssen Leute gehen. Also egal, wo man hinschaut, überall besteht bei vielen Entwicklern die Angst, dass sie die Nächsten sein können. Also es ist nichts heilig. Es werden zwar jedes Jahr neue Rekorde in Umsätzen generiert in der Branche, aber es ist einfach ätzend.
Gerade nach so einem Spielejahr, und ganz ehrlich, Gaming wird ja auch immer mehr zum Mainstream und die Zahlen, die Verkaufszahlen und alles steigt ja auch immer.
Es ist Mainstream, aber es ist brutal.
Großer Wirtschaftsfaktor.
Dass es knallhart in der Hinsicht ist. Und man ist wohl jetzt schon bei über 5.000 Entlassenen und es... Analysten und auch Brancheninsider sagen, dass da ist nur ein kleiner Tropfen in diesem Jahr. Es wird noch viel mehr Studioschließungen wahrscheinlich dieses Jahr geben. Das ist sehr schade für unser liebstes Hobby, weil dort auch einige ganz tolle, talentierte Entwickler sind. Und das macht ja natürlich auch in Zukunft den Job eines Spieleentwicklers auch immer mehr, ja, ich sage jetzt nicht uninteressant, aber schwieriger für manche, weil du einfach in der Branche so schnell wieder deinen Job verlieren kannst, dass es echt weh tut. Und da aktuell noch Chapeau an Nintendo, denn da ist bis jetzt Gott sei Dank in der Sache noch nichts passiert. Hoffen wir, dass es so bleibt. Das hat mich auf jeden Fall weiterhin zur Weißglut gebracht und wird mich wahrscheinlich das ganze Jahr noch zur Weißglut treiben.
Voll. War bei Bethesda irgendwie Arcane oder wie heißen sie?
Ja, sicher. Stimmt. Das war ein Arcane-Team, genau.
Ach ja.
Aber was da jetzt so ist, das weiß ich jetzt nicht. Das ist jetzt ein Microsoft-Team gewesen. Also ist jetzt war es nur Activision Blizzard. Aber ja, ich glaube, da wird noch mehr geschehen. Wohl oder übel. Aber wir schütteln wir uns das ab.
Genau, und kommen wir vielleicht zu Spielen, die hoffentlich noch rauskommen werden. Das heißt, da wird die jetzt in den Endzügen liegen und wo hoffentlich nichts mehr schief gehen wird. Lieber Ruben, was sind denn so für Februar bzw. März deine Most Wanted Games?
Ja, ich würde ja gern sagen, aktuell Nintendo-mäßig, aber da kommt zwar Mario vs. Donkey Kong, aber es ist halt einfach nur der GBA-Titel.
Morgen kommt das raus.
Kommt das schon? Uiuiui. Morgen kommt das
raus. Dann, ja, 16. Februar. Ah,
da freue ich mich. Ich freue mich natürlich darauf, um Gottes Willen, denn es ist ein sehr gutes Spiel. Aber es ist halt das Game Boy Advance-Spiel, was ich hier auch liegen habe. Deshalb wird das sicherlich gerne gezockt, aber jetzt nicht direkt. Aber wir bekommen im Februar natürlich Final Fantasy VII Remake. Rebirth. der zweite Teil des, das hört sich bescheuert an, der zweite Teil des siebten Teiles als Remake. Auf jeden Fall, die Fortsetzung des mit der ersten Iteration von der Geschichte des siebten Teils geht weiter und soll nicht nur bedeutend größer werden als der erste Teil, der so mit. Also ich glaube, ich habe so um die 30 Stunden gebraucht. Da war die Sache auch schon erledigt. Hm. Wird nicht nur größer.
Therese aus unserer Redaktion freut sich auch sehr drauf.
Das auf jeden Fall. Das kann sie auch. Also das war schon gut. Aber ich glaube, der Titel wird dadurch, dass man jetzt aus Midgard raus ist, sozusagen von der Geschichte her, glaube ich, wird das eine richtig geile Sache und als Final Fantasy Fan und auch Fan des siebten Teils ist das ganz klar ein Muss, definitiv für mich.
Komm ja leider nicht, außer wie gesagt Final Fantasy VII, das alte gibt es ja auf der Switch als Port, aber die neuen Teile waren ja dann, kamen ja leider bisher noch nicht auf die Switch, beziehungsweise vielleicht für den Nachfolger. Ich habe das Original gespielt, auf der PlayStation 4 hatte ich es damals den ersten Teil hier wie hieß das bei Sony?
PS Plus?
Nicht der Game Pass, sondern da hatte ich es drin, habe es aber nie gespielt.
Ja.
Weil ich gedacht habe, das alte ist schon gut genug, aber.
Ja, so, es ist. Neu erzählt, muss ich schon sagen. Also es gibt da schon definitive Änderungen und auch das Spielsystem, das Kampfsystem ist schon was ganz anderes. Lohnt sich auch für Veteranen definitiv und freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und im März, ich werde wahrscheinlich weiterhin noch beschäftigt sein mit Final Fantasy. Ich schiele zwar ein bisschen auf von Capcom das kommende Dragon's Dogma 2, weil der erste Teil doch sehr interessant war. Weiß ich aber noch nicht, weil man musste sich schon im ersten Teil sehr reinfuchsen in dieses System, dass man auch die Gegner auch richtig beklettern kann und sonst irgendwas. Und es war ein bisschen unfreundlich für Einsteiger oder Benutzer unfreundlich. Wenn man drin war, ist das ein super Spiel. Werde ich mir wahrscheinlich irgendwann später mal reinziehen, aber ein bisschen Interesse habe ich tatsächlich an diesem Prinzessin Peach Spiel.
Nur 22. März,
ne? Ich weiß nicht so genau, was ich da so richtig erwarten werde.
Ja.
Ich glaube, es wird auch jetzt nicht so ein High-Budget-Nintendo-Titel. Ich glaube, das wird wirklich so ein kleiner Snack.
Es wird nett.
Aber es sieht super charmant aus. Genau. Und ich glaube, da können wir auch sehr viel Spaß mit haben. Und dann schauen wir einfach mal.
Von der Story her, Peach will ins Theater, dann taucht eine böse Hexe auf und verzaubert die Hauptbühne. Und nun muss Peach zusammen mit der Theaterwächterin Stella, das ist so eine Sternblume, das Stück retten. Und da muss sie halt das dunkle, schaurige Bühnenbild wieder in ein schönes verwandeln und kann dann die Zauberkraft von Stella benutzen. Man hat ja schon schlüpft dann in so Kostüme, Schwertkämpferin, Detektivin, Bäckerin verwandeln.
Oh, Ninjarin.
Und kann dann die passenden Level beziehungsweise die Bühnenbilder befreien.
Ja, also es sieht sehr simpel aus und ich glaube, das wird auch sehr simpel, aber ich glaube, das das wird was Spaßiges und Wunderbares, ja, für zwischendurch.
Schön, dass Peach ein eigenes Spiel mal wieder bekommt.
Genau, hat sie sich hart verdient. Aber da bin ich mal gespannt, ob du was Most Wanted-mäßiges vielleicht noch hast, Indie-Bereich, oder doch eher auch was von den größeren?
Genau, nee, so viel kommt ja gerade auch nicht mehr für die Switch, ne? Man merkt so wirklich, dass ein bisschen der Lebenszyklus zu Ende geht, hoffentlich. Beziehungsweise nicht hoffentlich, aber es wäre schön, wenn eine neue kommt. Ganz kurz nochmal, morgen kommt Mario vs. Donkey Kong. Was zur Story, der Gorilla hat aus Habgier alle Mario-Spielzeuge aus der Mario-Fabrik gestohlen. Und Mario muss sie nun finden, und das ist, glaube ich, so ein kleiner, süßer Puzzle-Plattformer. Genau. Man muss kleine Rätsel in kleinen Levels lösen, um dann so einen Schlüssel zu kommen, und dann kommt man ins nächste Level. Und das sind irgendwie so Schalter- und Timing-Rätsel, aber man kann es wohl auch zu zweit spielen. Also ich glaube, das wird auch so ein kleiner Snack für viele. Und gestern, ich nehme es noch mit rein, weil es gestern erschienen ist, kam Tomb Raider 1 bis 3 Remastered raus. Und wer etwas Videogeschichte nachspielen will, der kann das mal machen. Wir saßen ja damals alle Ende der 90er vor dem Computer und sind mit Lara Croft von Kisten gehüpft und haben auf Haie und Dinos geschossen.
Natürlich.
Und das kann man jetzt in etwas aufgehübschter Form nachspielen. Damals waren die Spiele aber gerade bei den Sprüngen echt schwer. Ja, mal sehen, ob es da noch einige Vereinfachungen gibt. Ansonsten, wie gesagt, hast du schon viel gesagt, ist Nintendo-mäßig, jetzt kommen da ein paar schöne Dinge raus, aber wir warten alle noch darauf, dass vielleicht noch etwas Großes kommt.
Vielleicht im Sommer.
Genau, aber etwas Großes, lieber Ruben, das ist unsere legendäre Top 3. Und du hast dir diesmal die Kategorie ausgesucht. Wir hatten ja die letzte Kategorie, die war sehr emotional, ja. Und da hast du gedacht, na gut, dann machen wir es jetzt mal weniger emotional. Du hast mich gefragt, Micha, was sind denn die drei schlechtesten Spiele, die du jemals gespielt hast? Und ich würde sagen, du darfst mal vorlegen mit deinem Platz 3.
Ja, tatsächlich fange ich einfach mal relativ früh an. Bin eigentlich immer noch ein ziemlicher Piratenfan. Ich mag das eigentlich total, also Schiffe, saufende Piraten, da bin ich voll dabei. Und ich habe, weil es extrem gehypt wurde, 1995, es war erstmal ein Kinofilm, du kennst doch bestimmt den Film Die Piratenbraut. Mit,
mit
Gina Davis.
Ja. Cooler und, Film eigentlich.
Ich finde, der Film ist auch wirklich nicht schlecht, und der wurde so von den Magazinen und medial sehr groß gehypt, weil Gina Davis da auch eine große Nummer zu der Zeit war. Der Film ist aber an den Kassen brutalst gefloppt. Also das muss wirklich der gefloppteste Film des Jahres gewesen sein. Und obwohl es trotzdem ein schöner Film war, also den lohnt sich trotzdem zu gucken, wenn man 90er Jahre Piraten-Action mag. Und ich trotzdem als halbwegs junges Kerlchen war da trotzdem hoch interessiert, natürlich als Piraten.
Du warst verliebt.
Wie gesagt, ich war halt ein Pirat, und Piraten halten zusammen. Und habe mir dann...
Ist das so?
Ja, natürlich. Wir greifen spanische Königsflotten an, aber wir halten natürlich irgendwie...
Wir teilen den Schatz, brüderlich und schwesterlich.
Ja, genau. Und dann, wenn du mir den Rücken zukehrst, gibt's was mit der Muskete. Aber kein Problem. Ich war ja vor allem zur Super Nintendo-Zeit ein Kind der Videothek.
Ja.
Es gab dann immer, ne, man ist dann freitags zum Einkauf noch schnell an der Videothek vorbeigegangen, hat sich ein Spiel geholt fürs Wochenende. Da gab es dann so einen Sonderpreis, ne, fürs Wochenende.
Good old days.
Genau, und da habe ich mir natürlich das Spiel Cutthroat Island geholt. Das ist nämlich der englische Name des Filmes Die Piratenbraut. Warum die Deutschen den Film Die Piratenbraut genannt haben, keine Ahnung, aber der Film heißt eigentlich Cutthroat Island. Und natürlich, du siehst im Prinzip das Poster-Cover vorne auf dem Modul und auf der Verpackung. Und da war ich natürlich voll in meinem Piraten-Flair drin. hol das Spiel mit nach Hause, steck es ein, denk mir so, geil, Piraten-Action. Und es ist totale Scheiße. Es ist einfach nur am Anfang ein unfassbar stumpf, schlechtes Beat'em-up, obwohl ich eigentlich echt ein Freund von Beat'em-ups bin. Also ich mag die bekannten Titel wie Turtles in Time, Final Fight und so weiter sehr gerne. Aber das Spiel macht das halt einfach in wahnsinnig schlecht. Und dann machen die Herrschaften auch noch was ganz Tolles, nämlich das zweite Level ist eine Lorenfahrt, die unspielbar schwierig ist, die nur durch wirklich Reflexe eines Gottes und nicht eines krocktrinkenden Piratens machbar ist und durch totales Auswendiglernen. Also ich habe Beispiel aus meiner Ausleihphase in den 2 Tagen kam ich nie übers zweite Level hinaus. Und das Schlimme ist, das erste Level ist, das ist in einer Minute durch. Das heißt also, ich habe das ganze Wochenende diese verdammte Lorenfahrt gespielt und bin nicht weitergekommen. Jetzt im Nachhinein in der Sammlung habe ich das Spiel natürlich hier liegen. Ich bin auch weitergekommen, weil ich halt einfach ein Walkthrough mir angeguckt habe, wann du wie irgendwo hinspringen musst mit der Lore, damit du dieses verkackte Level schaffst. Aber ja, es geht halt so weiter. Es ist halt einfach ein kackschlechtes Beat'em'up, was noch nicht mal gut aussieht. Die Figuren, die Hauptfiguren sehen überhaupt nicht so richtig aus wie in dem Film. Und irgendwie, es ist völlig kaputt und hat halt einen kleinen Ruben, der einfach nur ein Piratenspiel spielen wollte. Leider das Wochenende versaut. Trotzdem habe ich den Film geguckt und der hat mich wenigstens ein bisschen versöhnt, weil er doch ganz gut war. Aber ja, das Spiel hat mir leider die Fantasie eines echten Piraten genommen und das kam dann halt leider erst in anderen Spielen beziehungsweise späteren Spielegenerationen, wo man dann dieses Piratenleben besser erleben konnte, wie zum Beispiel Assassin's Creed Black Flag oder ähnliches. Deshalb war das meine Nummer 3 der miesesten Spiele und dabei noch Enttäuschungen. Aber Micha, jetzt bin ich gespannt. Deine Nummer 3.
Ja, du musst mal drauf achten. Meine 3 Spiele haben alle etwas gemeinsam. Ja, vielleicht ist es bei dir auch so. Platz 3 ist bei mir Tage des Donners. Auf dem Game Boy und basierend auf dem Nazca-Rennfilm aus dem Jahr 1990 mit Tom Cruise und Nicole Kidman gibt es dazu auch ein Game Boy-Spiel. Ich glaube auch ein NES-Spiel. Und das Cover sah natürlich toll aus. Coole Nazca-Rennautos und dann dieser rote Blitzschriftzug des Films.
Das kann nur gut sein.
Und den Film? Ja, und den Film fand ich damals auch cool, Film der 90er, weiß aber gar nicht im Nachhinein, ob der wirklich gut war, ich glaube schon. Das Spiel war aber dann so ätzend, es gab eine 3D-Renngrafik auf dem Gameboy oder beziehungsweise eine 3D-Renngrafik auf dem Gameboy herzustellen, geht halt nicht wirklich und man hatte halt so eine krude Cockpit-Sicht mit einzelnen Strichen, die die Rennstrecke sein sollten. Und dann gab es einen super nervigen Sound. Und ja, man konnte Gas geben und driften. Und das Spiel war auch letztendlich mega schlecht. Erst gab es ein Qualifying ohne Gegner auf der Strecke. Und dann das Rennen gegen Gegner. Und dann auf einer anderen Strecke, die genauso aussah, weil es halt einfach nur schwarze Striche waren und ein kleines Minigame, glaube ich, gab es auch noch so, da musste man Reifen wechseln, wenn man gegen die Wand gefahren ist. Also dieser Film, der das Autorennen so als cool dargestellt hat, hat das Spiel letztendlich in ein lästiges ich fahre über Striche eingefangen. Und daher ist das meine Top 3.
Oh, so schlecht.
Hast du es gespielt?
Tatsächlich nicht. Ich glaube, ich bin auch ganz froh drum.
Okay. Dann gehen wir mal zur Silbermedaille. Was ist denn dein Platz 2 der schlechtesten Spiele?
Also meine Nummer 2 ist, ja, also ähnlich bezüglich der Nummer 3, denn ich war natürlich auch Fan der Morgen-Cartoons der 90er, ne? Natürlich Batman, mhm. Spider-Man, Superman und war da auch durch die Zeitschriften trotzdem ein bisschen mit Vorfreude gespickt zu, man will es echt kaum glauben, Superman 64.
Nein, das soll doch so gut sein.
Ja, ja, das ist super. Und ja, so in den ersten Berichten, wo man es ja nicht live gesehen hat, hat sich's ganz cool gelesen, ne? Und ich hatte Bock drauf, definitiv. Und es gab im Freundeskreis jemanden, der war noch ein größerer Superman-Fan und der hat das Ding direkt gekauft, als es kam. Mhm. Und ich dann nur, oh hey, super, ich möchte unfassbar gerne dann mal bei dir vorbeikommen, ich will das auch haben, will das mal bei dir zocken und so. Und ja, wir kamen halt nicht dazu und dann kam er irgendwann nach ein paar Tagen, hat mir das Spiel gegeben, hat gesagt, hier, ich leih dir es aus, kannst du haben. und ich dann so, wie jetzt schon? Ja, da, kannst so lange haben, wie du willst, gib's mir irgendwann zurück. Ich dann so, okay, total freudeerstrahlend bin ich dann nach Hause gekommen, habe das Spiel eingelegt und habe im Strahl gekotzt. Sofort. Denn das Spiel ist wahrscheinlich das schlechteste Nintendo 64-Spiel überhaupt und eines der kaputtesten, so oder so. Es ist, es hat mit der Serie, außer mit der Grundoptik, wenn man es Optik nennen kann, eigentlich kaum was zu tun. Du fängst eigentlich an, die erste Zeit nur durch Ringe zu fliegen, in einer Flugsteuerung, die dermaßen zerstört ist, dass du eigentlich Superman kaum, eigentlich gar nicht gesteuert bekommst. Also es ist eigentlich nur Glück, dass du es schaffst. Und dass es besser geht, haben wir ja schon viel vorher bei zum Beispiel
Starwings,
Lilith Wars, bei Pilotwings 64 alles schon gesehen, weil da funktioniert eine Flugsteuerung sehr gut. Selbst die Flugkappe von Super Mario in Super Mario 64 hatte eine gute Flugsteuerung zu seiner Zeit. Und das Spiel kam bedeutend später raus. Und das haben sie nicht hinbekommen. Und das zieht sich so weiter. Also auch hier am Anfang, zu der Zeit, jedenfalls in der Ausleihzeit meines Kumpels, bin ich kaum weiter als diese Ringflugsequenzen gekommen, weil es halt totaler Müll war. Und dann hast du mal was als...
Mich würde storytechnisch interessieren, warum Superman durch Ringe fliegen muss.
Ja, es sagt dir halt einfach, hey, du musst zu diesem Verbrechen fliegen, aber anstatt du einfach straight zu dem Verbrechen fliegst du eine Rallye durch Ringe, ja, was keinen Sinn ergibt. es ist total hirnrissig und wie gesagt, wenn es ja gut steuerbar wäre, dann kann das sowas ja auch Spaß machen, siehe Pilotwings. Mhm. Aber ich spiele ein verdammtes Superman-Spiel, da will ich normal fliegen können und meine Kräfte nutzen. Und das Nächste, was du dann schaffst, ist, hier ist ein Auto mit Bösewichten, die dürfen das nicht erreichen. Du hast ganze 3 Sekunden Zeit, dieses blöde Auto zu erreichen, musst dahin fliegen, es holen und einfach wegwerfen. Es hat irgendwie gar nichts von Superman. Und jetzt auch durch meine Sammlung habe ich das Spiel natürlich auch selbst im Besitz und habe es mal einfach aus Spaß versucht weiter zu spielen, bin da auch noch ein klein bisschen weiter gekommen und es ändert sich nicht viel, denn nach einer irgendwie Superhelden-Szene fliegst du wieder
durch Ringe,
10 Minuten durch irgendwelche Ringe, genau. Hast eine 2-minütige Superhelden-Szene, wo du erstmal gar nicht weißt, was du tust und hast 50 Mal Game Over, bis du es gerafft hast. Bist dann dabei noch eingeschlafen und was machst du danach?
Durch Ringe fliegen?
Genau. Und es hört nicht auf und ist völlig kaputt entwickelt, in allen Belangen, es ist langweilig, die wussten einfach gar nicht, was sie mit der Superman-Lizenz eigentlich überhaupt machen sollen. Und waren scheinbar auch mit dem Konzept des Fliegens oder halt scheinbar auch mit der Konsole selbst überfordert und haben es so rausgebracht.
Aber was ja schön ist, ist, dass aus dem Spiel ja dann doch noch ein Film rausgegangen ist, nämlich der Horrorfilm The Ring.
Oh, das könnte natürlich sein, dass das dadurch entstanden ist, dass ein Japaner...
Basiert auf dem Spiel.
Genau, da haben irgendwelche findigen Japaner dieses französisch entwickelte Spiel gesehen und haben sich gedacht, boah, das ist zu hart. Aber auf jeden Fall meine Nummer 2. Ihr kriegt das Spiel auch für den N64 hinterhergeworfen. Das will kein Mensch haben. wenn ihr masochistisch angehaucht seid, gönnt es euch. Aber ganz im Ernst, das brauchen wir nicht.
Beim nächsten Event sollten wir das als Spiel in den Ring werfen.
Challenge. Wir machen statt Mario Kart eine Superman 64 Challenge.
Genau, das ist dann Manu the Machine in Superman 64.
Puh, also da muss man üben, definitiv.
Wer es am weitesten aber schafft, cool. Ja,
ja, das vor allem wer überhaupt das erste Level schafft. Aber wir überlegen uns da mal was. Gar kein Problem. Wir verlosen dann einfach eine Superman 64 Version. Gar kein Problem. Die 2 Euro habe ich. Jetzt bin ich aber gespannt auf dein Silberpodest.
Ja, mein Platz 2 spielt in einer weit, weit entfernten Galaxie. Und es ist
Star Wars.
Ja. Es ist Rebel Assault 93 auf dem PC. Man spielt als junger Pilot Rookie 1 Star Wars Teil 4, also Krieg der Sterne und auch ein wenig aus das Imperium schlägt zurück nach. Und was man zu dem Spiel wissen muss, mein Schulfreund Simon hatte als einer der ersten ein CD-Laufwerk und genau dafür war dieser Titel gemacht.
500 Mark hat ein CD-Laufwerk gekostet.
Und wir haben das Spiel gesehen und haben unseren Augen nicht getraut. Das Spiel sah so gut aus und wir haben damals, wie später auch viele Male, gedacht, es kann nicht mehr realistischer werden. Ne? Also das war der heiße Shit damals. Es gab tolle gerenderte Zwischensequenzen, Original-Filmszenen, aber auch die Spielgrafik, die hat uns echt umgehauen. Leider war die Steuerung so schlecht, dass wir nur frustriert waren. Das heißt, bei einigen Leveln ist man zum Beispiel als X-Wing oder so ein anderes Raumschiff wie so auf Schienen geflogen und musste nur das Fadenkreuz bewegen. Das ging. Dann gab es aber auch ein Level, in dem man in einer Draufsicht durch Canyons durchgeflogen ist. Und man ist nur gegen die Wand gedotzt und dann explodiert. Das heißt, man konnte gar nicht lenken. Und dann das schlimmste Level, das erinnert mich eben an deine Szene in der Lore. Man musste in einem Raumschiff sich einen Weg durch Stormtroopers schießen und dann immer entscheiden, ob man links oder rechts geht. Und einige Wege waren einfach Game-Over-Bildschirme. Das heißt, du hast das Spiel zum ersten Mal gespielt, bist links gegangen und dann stand da Game-Over.
Bäm, tot.
Genau, du konntest es nicht vermeiden. Ich glaube, es ist auch recht kurz vom Spiel Spaß gewesen. Rebel Assault, grafisch damals ein richtig, richtig toller Titel, bahnbrechend für uns. Wir hatten sowas noch nie gesehen. Spieltechnisch war es aber wirklich hoch frustrierend und wir dachten halt...
Ein echter Blender.
Genau, das war wirklich Grafikblender meine Top 2. Jetzt bin ich aber mal gespannt, Ruben. Du hast ja schon so viel in deinem Leben gespielt, was du wirklich als das schlechteste Spiel, was du jemals gespielt, bezeichnest. Was ist denn, Trommelwirbel, deine Nummer 1?
Mein Nummer 1. Wirklich schlechtestes Spiel, persönlich natürlich wiederum gesagt, ist von einer Serie, die ich eigentlich wirklich liebe. Also ich bin großer Fan der Skateboarding-Szene und liebe die Tony Hawk-Reihe, ja. Wirklich abgöttlich und habe eigentlich so ziemlich von 1 bis Ultimo alles gespielt und es gab dann hier und da später vor allem, also die meisten sind eigentlich wirklich gut, also das muss man wirklich sagen, ein hervorragender Titel. Und es gab hier und da mal so ein paar Versuche von einem Team, zum Beispiel Tony Hawk's Shred heißt einer davon, wo man tatsächlich eine Art Skateboard-Controller hat. Das war halt eher ein, ich sag mal, Prototyp-Versuch. Also das hat wohl nicht so gut funktioniert. Das hat mich auch nie gar nicht so interessiert. Weil ich halt
das wirklich, Rebalance-Board draus gemacht später, ne?
Ja, also wahrscheinlich zu viele Skateboards gemacht und haben dann Balance-Boards daraus gedruckt, geschweißt, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, mich hat aber mehr so dieses klassische Tony Hawk immer richtig mitgenommen, halt durch Kombos und ähnliches, halt einfach halt durch halt auch Skill, ne? Dass man halt einfach im richtigen Moment das Richtige tut und einfach auch die Levels kennt, dass man halt so seine Kombo-Routen aufbaut und dann am Ende Millionen-Kombos aufbaut. Ja. Das hat mich nicht nur wahnsinnig fasziniert, sondern hochmotiviert und ich hatte wahnsinnig viel Spaß damit. Und es wurde so um die Hauptreihe später relativ ruhig und dann hat halt dieses Team, das halt diese Gimmicks Tony Hawk-Spiele gemacht hat, halt, ne, wie gesagt, mit dem Skateboard-Controller, hat angekündigt, yo, wir machen ein Tony Hawk's Pro Skater 5. Mhm. Ich war da eigentlich ganz schön gehypt, weil ich echt wieder Bock hatte auf ein neues Tony Hawk. Es kam dann echt eine lange Zeit, man hatte so eine Flaute, so richtige Fun-Sport-Sachen existieren nicht mehr. Das war ja wirklich zu Zeiten, wo Tony Hawk die ersten Teile kamen, gab es ja ohne Ende Fun-Sport-Titel, mal wirklich richtig gute, mal richtig schlechte. Aber zu dem Zeitpunkt gab's nichts mehr. Und dann kommen die mit, hey, wir haben Tony Hawk 5, wir machen das jetzt. Und da wurde auch später bekannt, dass halt die Lizenz bei denen ausläuft. Und das dann halt innerhalb
schnell von... Schnell nochmal ein bisschen den Namen mitnehmen.
Ja, ne? so, keine Ahnung, in einem halben Jahr oder in 3 Monaten schnell ein Spiel entwickelt wurde. Ich hab's mir geholt. Das Cover sah geil aus. Und du legst es ein, das Spiel. Du spielst, es startet und es kommt im Prinzip wieder ein cooles Video mit den mit echten Szenen und alles. Du bist gehypt, du legst das Spiel los und dann denkst du dir nur so... Was ist das? Also, es sieht dafür, dass es halt ein PlayStation 4-Titel ist, absolut, also, sorry, Tony Hawk 3 oder 4 auf dem GameCube, sagen wir mal, sah besser aus als dieser Haufen. Es hatte eigentlich gar kein Level-Design, das waren einfach so Billo Skateparks, das waren keine coolen großen Level, wo irgendwas Cooles passiert ist. Das war einfach hingeklatschter Bullshit, ganz ehrlich. Hätte jeder in einem Skate-Editor besser gemacht. Es hat sich nicht mehr so von den Combo-Ästhetik, von den Möglichkeiten, die du hast, mehr so gesteuert. Wie Maskante, es war nicht genau, es war so schwammig in allem. So diese Kombo-Sachen hat man kaum noch hinbekommen, obwohl das Spiel ja genau will, dass du das tust. Es hat einfach nicht so funktioniert und da bin ich auch nicht der Einzige. Das hat viele kamen mit der schrecklichen, halt auch mit der Eingabeverzögerung und alles nicht klar. Und das Schlimme war ja noch, das Spiel war vor allem zum Start dermaßen kaputt, verbuggt, dass das Spiel überhaupt gestartet ist. Hm. Ist halt einfach schon Glück gewesen. Du bist durch die Skateparks gefallen ins Nichts. deine Eingaben wurden einfach nicht angenommen. Du bist durch Wände geklitscht. Deine Figur ist weggeklitscht. Dein Skateboard war weg. Es war völlig kaputt und wurde zwar dann mit vielen, vielen Patches und riesigen Patches, also Patches, die größer waren als das ganze Spiel, haben sie zwar viel gedoktert, aber im Endeffekt haben sie trotzdem immer noch viele Bugs nicht rausbekommen. Ich meine, es läuft stabil, man kann es spielen, aber wenn das Spieldesign schon unfassbar amateurhaft und schlecht ist und du einfach nicht mehr das hinbekommst oder nicht mehr dieses Feeling von früher bekommst, dann habe ich mir einfach nur gedacht, geil, diese 60 Euro für das Spiel, die waren sowas von für die Tonne, vor allem als ganz großer Fan. Und das ist mit, ich würde schon fast behaupten, das schlechteste Fun-Sport-Spiel überhaupt. Also da selbst zu PS1 und PS2 Gamecube-Zeiten gab es Nachmacher von Tony Hawk, die das bedeutend besser hinbekommen haben. Also das Ding war wirklich nur dermaßen hingerotzt und für Fans, die es ja immer noch massenhaft gab, halt wirklich ein Schlag ins Gesicht und eine absolute Beleidigung. Sie haben zwar mit einem anderen Team halt Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 Remake sozusagen nochmal rausgebracht, wo sie halt die klassischen beiden Teile in wirklich einem ganz neuen Gewand wieder rausgebracht haben, in richtig gut. Da haben sie wieder was gut gemacht, aber ja, das gebrochene Herz mit Tony Hawk's Pro Skater 5, das wird für immer fest in meinem der Schaden ist in meinem Herz passiert einfach. Und ich wünsche mir sehr, dass ein neues Tony Hawk vielleicht von einem coolen Entwicklerteam kommt. Ich wünsche es mir wirklich. Ich hoffe es. Selbst wenn sie Pro Skater 3 und 4 remastern, gerne, nehme ich auch. Aber bitte gib das nicht mehr dem katastrophalen Team, welches Tony Hawk Pro Skater 5 verbrochen hat. Und ich glaube, das wird auch nie wieder passieren. Aber ja, ich habe immer noch Albträume davon. Und deshalb ist es meine persönliche Nummer 1. Vor allem, wie gesagt, wenn man ein geliebtes Franchise hat und es wird so mit Füßen getreten, dann schmerzt es sehr. Aber ich möchte gerne auch den Schmerz mit dir teilen. Oh. Was ist deine Top 1 der schlechtesten Spiele?
Was hatten denn bisher meine Spiele gemeinsam? Ist es dir aufgefallen?
Da war was so mit Film.
Ja.
So ein bisschen.
Und wir bleiben und mein Schmerz geht aber ganz tief. Wir müssen in meine Kindheit zurück. Diesmal geht es nach New York und diesmal werden Geister gejagt. Es handelt sich. Ja. Hoffentlich kriegen wir hier keine Musik-Strikes.
Ghostbusters!
Ja, genau. Es handelt sich um das Atari 2600-Spiel Ghostbusters.
Was, und das auch noch?
Ja, was Mitte der 80er, aber auch, ich glaube, für das NES und in den USA und für das Famicom erschien. Ich hatte damals leider nichts anderes. Du kennst meine Leidensgeschichte, da ich kein NES oder SNES bekommen hatte, sondern ich hatte dieses komische Atari 2600-Ding. Und man muss wirklich sagen, das Spiel ist wirklich grandios schlecht. Man startet mit so einer Draufsicht auf Häuserblocks, also es sind Quadrate. Und in einem Block leuchtet dann ein Ghostbusters-Zeichen und dann fährt man da mit seinem Auto hin. Dann springt das Haus auf so eine Fassadensicht, die immer gleich aussieht und da schwirrt auch immer der gleiche Geist rum. Dann kommt Ghostbusters 1, den bewegt man nach links, platziert eine Falle und aktiviert den Strahl. Dann kommt Ghostbuster 2 und man platziert ihn gegenüber, schaltet seinen Strahl an, sodass der Geist in der Mitte ist und dann drückt man die Falle. Und das macht man ungefähr 423 Mal. Man bekommt Geld und dafür kann man sich dann neue Fallen kaufen oder einen Staubsauger fürs Auto, womit man dann bei der Fahrt mal so einen Geist aufsaugen kann. Und was ich später erst gecheckt habe, es läuft die ganze Zeit so ein Ektometer hoch und das heißt, man muss eigentlich nur warten, denn wenn das bis 9999 gelaufen ist, dann erscheint vor einem Haus der Marshmallow Man. Das heißt, man kann theoretisch einfach das Spiel anmachen, ich glaube ein paar Minuten warten und dann ist es schon zu Ende. Und jetzt kann man wirklich denken, okay, jetzt gibt es einen epischen Endkampf, aber der sieht folgendermaßen aus. Marshmallow Man hüpft von links nach rechts und man läuft einfach drunter durch. Ende. Ja. Also damals, ich hatte ja nicht viel, aber dieses Spiel ist mir bis heute eingebrannt worden. Und ich fand die Ghostbusters damals grandios.
Die sind sogar heute noch grandios, aber puh.
Ja, die beiden Filme. Es gab ja dann Zeichentrickserie. Dann gab es ja auch noch The Real Ghostbusters. Wunderbar. Und so mega geil. Und dann dieses Spiel. Also auf dem NES soll es ähnlich schlecht sein. Das war mein Platz 1.
Puh.
Bin gespannt. Ich habe mir schon was für nächstes Mal ausgedacht, aber...
ich habe Angst.
Na, es wird schön. Das verrate ich dir gleich nach der Aufnahme. Aber wenn...
Ich werde mich aber vorbereiten.
Das hoffe ich. Aber wenn ich auf die Uhr gucke, dann rast die Zeit und unsere kleine Folge, die jetzt aber auch schon ziemlich lang ist, neigt sich dem Ende zu. Und ich würde sagen, lieber Ruben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's heute mit dem Big N Club Podcast. Das war's heute mit der Folge Couch-Koop Folge Nummer 6 oder 5. Ich weiß es gar nicht.
Das ist egal. Tja. Hauptsache Couch-Koop. Und ich freue mich aber auch schon auf die nächsten Folgen von unseren Kollegen Domme und Fabi. Bezüglich Pixelwissen und so weiter. Da bin ich auch sehr entspannt. Und ich freue mich auf die nächste große Big N Club Podcast-Folge, in der wir wieder über eine Konsole reden, Micha, ne?
Oh ja, das Super Nintendo Entertainment System. Oh,
ich
kommt
freu
dann
mich.
Im März raus.
Da könnt ihr gespannt sein, natürlich wieder mit...
Wie Ruben im Quiz versagt.
Das könnte natürlich passieren, aber ich freue mich besonders nicht nur auf das Quiz natürlich, aber auf zwei tolle Gäste, auf die ihr euch sicherlich freuen könnt. Und ich hoffe, die sind nicht so gut vorbereitet wie ich, dass ich eine mögliche Chance habe. Aber wir werden sehen. Ich freue mich auf jeden Fall.
Und ich glaube, bei den Big Nerds, da geht es in der nächsten Folge darum, welchen Adapter ihr für welche Retro-Konsole verwenden sollt oder wie es heute mit Röhrenfernsehern aussieht und was es sonst noch für Möglichkeiten gibt, die alten Klassiker in neuem Glanz zu spielen. Ich glaube, da bist du sogar dabei mit, oder? Kann das sein?
Ich bin auf jeden Fall bei einer Folge dabei. Da bekomme ich einen Gastbeitrag. Da sind wir mal gespannt. Das ist ja auch mal schön, ein Gast in einem Format zu sein.
Sehr schön.
Aber wir müssen natürlich auch über das Hauptthema Ding sprechen. Der Big N Club, mein Guter. Wenn ihr noch nicht wisst, was der Big N Club ist, unter dem Namen wir natürlich diese tollen Formate auch machen können, dann schaut doch einfach mal auf unsere Webseite www.bign-club.de herein. Hier könnt ihr Clubmitglied in unserem inoffiziellen Nachfolger des Nintendo Clubs werden und erhaltet für gerade mal 45 Euro Jahresbeitrag alle zwei Monate einen wirklich mit vollster Liebe gestaltetes Clubmagazin mit Retro-Reviews, aktuellen News, Specials, natürlich auch aktuellen Tests zu erscheinenden oder erschienenen Spielen und viele andere tollen Dinge rund um Nintendo. Und es gibt eine Mitgliedskarte, in der ihr euch einen Nintendo-Charakter aussuchen könnt und hier und da machen wir mehrmals im Jahr auch tolle Community-Events, an denen ihr euch natürlich gerne beteiligen könnt. Vielleicht sehen wir uns ja sogar auf dem nächsten Event oder so, wer weiß, wir wollen mal sehen.
Besucht uns auch gerne auf Instagram, Facebook, YouTube oder auch auf Discord und falls euch die Folge gefallen hat, dann folgt dem Podcast, bewertet ihn positiv und wie schon gesagt, Ende des Monats, dann gibt es noch eine coole Folge von den Big Nerds zum Thema, wie man Retro-Spiele heute noch spielen kann mit Ruben. Ja, und ich würde sagen, wir hören uns dann aber beim übernächsten Mal mit dem Super NES Podcast und wir freuen uns auf euch.
Das kannst du glauben.
Und es sagen auf Wiedersehen euer Micha
und der Ruben.
Tschüss.
Star Wars. Ich habe Star Wars gesagt.